Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja immer ein sehr zweischneidiges Gefühl, mit der eigenen Vergangenheit und der konkreten Zukunft konfrontiert zu werden. Vergangenheit im Blick auf das, was man bislang gemacht hat, und Zukunft im Blick auf das, was nun von einem in den nächsten 50 Minuten, 60 Minuten erwartet wird. Sie wissen das noch nicht. Ich schon, deswegen kann ich das mit einem gewürdelten Maß an Skepsis machen. Ich will Sie aber nicht darüber im Unklaren lassen, dass ich das, was ich unter diesem Titel religiöse Überzeugungen und politische Entscheidungen Ihnen vortragen möchte, in drei kürzer werdenden Abschnitten tun werde. Ich werde zuerst an den bereits als Ahnherr der für mich prägend und wichtig gewordenen Spielart liberaler Theologie, anschließend also an Ernst Troeltsch, der ja durchaus auch mit der Göttinger Universität verbunden ist, eine Reminiszenz machen im Blick auf die Frage der Verortung des Christentums in gesellschaftlichen Konflikten. Ich werde ausgehend von dieser Reminiszenz eine Konstellation, die ich im Grunde genommen sozusagen das alte Europa der Theologie nennen möchte, darauf eingehen, dass sich die Fragestellung, die die theologische Ethik und die Theologie seit Ernst Troeltsch nachhaltig beschäftigt hat und die sehr stark dominant und prägend für die Kultur der Bundesrepublik geworden ist, seit den 1970er Jahren signifikant verändert hat. Diese Veränderung der Problemlage möchte ich skizzieren und von da aus dann die besondere Aufgabe der theologischen Ethik in einem dritten, kürzeren Abschnitt umreißen. Diesen dritten, kürzeren Abschnitt habe ich überschrieben, theologische Ethik als Krisenwissenschaft. Und welche Krise dadurch gemeint ist, das werden wir dann sehen. Erstens also eine Reminiszenz, das Christentum in den gesellschaftlichen Konflikten. In den sozialen Kämpfen der Gegenwart erheben neben den politischen Parteien, den ökonomisch-soziologischen Fachwissenschaften und den modernen autonomen Kulturphilosophen auch die auf uralte historische Kräfte begründeten Kirchen ihre Stimme. Zugleich verwenden sie ihre beträchtliche Organisationskraft mit zur Lösung dieser Probleme. Mit dieser Diagnose beginnt Ernst Troeltsch seine weit ausgreifende Studie über die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, und nur die etwas fremde Wortwahl verrät, dass es sich um einen Text von 1912 handelt, verfasst also vor knapp 100 Jahren. Denn der Sache nach deckt sich Troeltschs Beobachtung vollkommen mit der Situation der Kirche in der Gegenwart. Ob Finanzmarktkrise oder bioethische Themen, Hartz-IV-Reformen, Klimawandel oder die Frage der Milchbauern, nahezu bei allen Themen, die mit einem ethischen Anstrich auf der politischen Agenda stehen, sind die Kirchen mit eigenen Stellungnahmen präsent. Ein solches Unternehmen, so führte schon Troeltsch seine Analyse weiter, ein solches Unternehmen ist an sich auch wohlverständlich und in Ordnung. Da die Gesellschaftslehre in der Tat rein aus sich die letzten Werte und Normen nicht zu erzeugen vermag, da auch die ökonomische Lehre in Bezug auf die letzte Wertung der von ihr behandelten Güter und auf die von ihr vorauszusetzenden komplizierten sozialen, politischen und sittlichen Kräfte an eine außerhalb der eigenen Fachwissenschaft liegende Kompetenz gewiesen ist. Eine Diagnose, die man im Blick auf die ökonomische Lage der Gegenwart durchaus unterschreiben kann. Ein solches Unternehmen also ist durchaus in Ordnung. Und daher, so führte Troeltsch seine Beobachtung weiter, könne die Frage gar nicht sein, ob das Unternehmen kirchlicher und religiös bestimmter Soziallehren überhaupt berechtigt sei, sondern nur die, ob von hier aus etwas für die moderne Lage Brauchbares und Wertvolles geleistet werden könne. Bekanntlich nun wird eben diese Frage, ob aus der Überlieferung des Christentums etwas für die moderne Lage Brauchbares und Wertvolles geleistet werden könnte, zum Ausgangspunkt einer fast tausendseitigen Studie, an deren Ende Troeltsch dem christlichen Gedankengut durchaus maßgebliche Prägekräfte für die Signatur der eigenen Gegenwart attestiert, zugleich jedoch darauf hinweist, dass die christlichen Ideen immer nur vermittelt, in Verbindung und in gegenseitiger Beeinflussung mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen wirksam werden. Vor allem aber gibt es, so lautet schließlich sein Fazit, keine Möglichkeit für Kirche und Theologie, ein Ziel der Geschichte, einen festen Maßstab für Werturteile, einen unverrückbaren Fixpunkt für eine bestimmte Gesellschaftsgestaltung zu identifizieren. Darum schließt er etwas religiös oder resignativ, je nachdem, wie Sie diesen Ton einordnen wollen, am Ende eben dieser 990 Seiten starken Studie. Es bleibt dabei. Und das ist das alles zusammenfassende Ergebnis. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Aber wir sollen unser Licht in vertrauender und lastloser Arbeit leuchten lassen vor den Leuten, dass sie unsere Werke sehen und unseren himmlischen Vater preisen. Die letzten Ziele aber alles Menschentums sind verborgen in seinen Händen. Damit freilich blieb Troeltsch letztlich bei der Klärung der Vorfragen stecken. Und es ist doch einigermaßen frustrierend, nach 1000 Seiten nur ein Vorwort gelesen zu haben. Troeltsch konstatierte noch, dass sich das Christentum in einer tiefgreifenden Umformungskrise befinde, dass Leitlinien für das gesellschaftliche Handeln unter den Bedingungen der Gegenwart neu vermessen werden müssten. Dies auszuarbeiten gelang ihm allerdings nicht mehr. Troeltsch starb mit einem unvollendeten Werk, überraschend und plötzlich 1923. Unter dem massiven Veränderungsdruck der Weimarer Republik mussten dann allerdings fast notwendig die methodischen Bedenken und Vorüberlegungen, die Troeltsch formuliert hatte, zurücktreten. Zu übermächtig war nun das Bedürfnis nach Orientierung, zu übermächtig vielleicht auch die Versuchung, sich als Kirche und Theologie über die Themen der Ethik diejenige Bedeutung in der Gesellschaft zurückzuholen, die in den Säkularisierungsprozessen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verloren gegangen war. Die Frage jedoch, von welcher Basis aus hierbei eine Verbindung zwischen Glaubensüberzeugungen und politischen Entscheidungen gewonnen werden könnte, blieb weitgehend unerledigt und wurde dementsprechend auch von den Zeitgenossen und Nachfolgern Troeltsch höchst unterschiedlich beantwortet. Ohne freilich den von Troeltsch eingespielten Gedanken der grundsätzlichen historischen Variabilität dieser Urteile preiszugeben. So findet sich sowohl bei Reinhold Seeberg als auch bei seinem Schüler Dietrich Bonhoeffer der offenkundig von Troeltsch inspirierte Gedanke einer Veränderbarkeit gesellschaftlicher Institutionen, die aber dennoch auch in ihrer Veränderbarkeit als Manifestationen des göttlichen Willens zu gelten hätten. Während Seeberg dabei wesentlich direkter mit einem Handeln Gottes in der Geschichte rechnete, ein Gedanke, der dann auch das konservative Luthertum dankbar aufnahm, argumentierte Dietrich Bonhoeffer stärker mit dem Gedanken, durch das Handeln der Christen müsse zum Ausdruck gebracht werden, dass die Wirklichkeit Gottes in die Welt geschienen sei und das müsse am Handeln der Kirche ein Abbild bringen. In den von Ihnen material ausgeführten Passagen der Ethik, die ja leider ein Fragment geblieben ist, wird dann allerdings deutlich, wie sehr Bonhoeffer sich in den konkreten Entscheidungen sich schlussendlich anlehnte an das traditionelle Naturrecht. Damit freilich wies er letztlich wieder auf Ernst Troeltsch zurück, der auch dem Naturrecht im Unterschied eben zu diesem ganzen methodischen Angangsmarsch dann eine wesentliche Rolle zumaß. Gegenüber dieser Linie versuchte der aufstrebende Theologe Karl Barth nach 1919 einen anderen Weg. Er versuchte, das gesuchte Fundament ethischen Handelns so zu konzipieren, dass es in einer Analogie zu dem durch Christus offenbar gewordenen Handeln Gottes in der Welt sichtbar werden sollte. Dieses von Barth entworfene Modell bewährte sich trotz aller konzeptionellen Schwächen und Mängel in besonderer Weise im Gegenüber zum Nationalsozialismus. Als es dann freilich darum ging, nach dem Zusammenbruch von 1945 die Konturen einer neuen Gesellschaftsordnung zu umreißen, zeigte sich auch hier, dass die Gewinnung materialer Urteile angesichts komplexer werdender gesellschaftlicher Strukturen immer mehr auf außertheologische Elemente angewiesen war. Dennoch, trotz all dieser methodischen Schwächen, können sich die Kirchen in der jungen Bundesrepublik verhältnismäßig schnell als maßgebliche Instanzen der ethischen Urteilsbildung und auch maßgebliche Instanzen für die Vermittlung gesellschaftlicher Werte etablieren. Die methodischen Probleme aber, die einen eigenständigen Beitrag für die zeitgenössischen ethischen Debatten formulieren helfen sollten. Die methodischen Erwägungen traten auch hier, wie schon 1919, angesichts der vielerorts empfundenen tiefen Orientierungskrise schnell in den Hintergrund. Selbstbewusst heißt es etwa in einer Kundgebung der Kirchenkonferenz von Treisa im August 1945, einer der ersten gemeinsamen Äußerungen des Nachkriegsprotestantismus: Man sei als evangelische Kirche davon überzeugt, dass nur da, wo Grundsätze christlicher Lebensordnung sich im öffentlichen Leben auswirken, die politische Gemeinschaft vor der Gefahr dämonischer Entartung gewahrt bleibt. Wir sind davon überzeugt, nur da, wo das Christentum die maßgebliche Wertorientierung ist, ist die Dämonie der Macht, der Dämonie des Staates Einhalt zu gebieten. Dieses starke Postulat konnte allerdings nur mit Mühe in die konkrete Praxis umgesetzt werden, und in den weiteren Verläufen der Startwerdung der Bundesrepublik begab sich dann der Protestantismus sehr schnell in den Windschatten des politischen Katholizismus, wie das der amerikanische Historiker Frederick Spotts sehr prägnant formuliert hat. Man begab sich in den Windschatten des politischen Katholizismus. Insbesondere in den ersten beiden Dritteln der 1950er Jahre ist es die neue Kulturdominanz des Katholizismus, der dazu beiträgt, dass die geforderte Rechristianisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft tatsächlich stattfindet. Eine Entwicklung freilich, die schon 1962 der nachmalige Bundesverfassungsrichter und Präsident des Evangelischen Kirchentages Helmut Simon als eine Katholisierung des Rechts kritisierte. Diese Katholisierung des Rechts und der Gesellschaft resultierte dabei keineswegs nur aus den katholischen Genen von Adenauers Weststaat. Diese Katholisierung war auch der Tatsache geschuldet, dass der Protestantismus seine Hausaufgaben nicht erledigt hatte und eigentlich kein Konzept für die Gestaltung der politischen Gemeinschaftsordnung anzubieten hatte. Dieses musste nun nachgearbeitet werden, und in der Konzentration auf die Grundsatzfragen blieb auf der Strecke, wie man denn nun eigentlich die konkrete Gesellschaftsordnung aufbauen und gestalten sollte. Die Frage, ob man sich denn überhaupt mit dieser Missallianz zwischen Vatikan und Washington, wie es Martin Niemöller ja schon 1946 plakativ festgehalten hat, ob man sich mit der überhaupt abfinden sollte und beschäftigen sollte, das band so viele Ressourcen, dass neben der Beschäftigung und der Fokussierung auf die Grundsatzfragen eben keine Energie mehr dafür da war, die konkreten Probleme der Gesellschaft anzugehen. Die grundsätzliche Frage also ist: dominant verfügt das protestantische Christentum überhaupt über die entsprechenden Kategorien, die eine Orientierungsleistung in der Gesellschaft ermöglichen? Hier entspannt sich Ende der 1950er Jahre etwa zeitgleich mit dem Beginn einer ersten kritischen Bilanz nach den Jahren des Schocks und des Wiederaufbaus in der Bundesrepublik eine kontrovers geführte Debatte, die, wenn man sie genauer betrachtet, letztlich eine Debatte um das Erbe der von Troeltsch diagnostizierten Grundsatzprobleme darstellte. Mit den Schlagworten Theologie der Gesellschaft, vertreten von Heinz-Dietrich Wendland und seinem neu gegründeten Institut für christliche Gesellschaftslehre in Münster, oder Theologische Sozialethik, ein Slogan, ein Schlagwort, was von Heinz-Eduard Tötte in Heidelberg geprägt wurde und dann maßgeblich für den Heidelberger Linksprotestantismus wurde. Mit diesen Schlagwörtern Theologie der Gesellschaft und Theologische Sozialethik verbanden sich zwei antagonistische Konsequenzen, die man aus Troeltschs Analyse hatte ziehen können. Auf der einen Seite die Feststellung, dass es letztlich eine den Strom der Geschichte gestaltende Kraft des Göttlichen gäbe, die sich in bestimmten Strukturen der Gesellschaft, insbesondere in den Institutionen Staat, Familie, Ehe, manifestiere. Aufgabe der Theologie sei es dabei, so die Auffassung von Heinz-Dietrich Wendland und den meisten seiner Schüler, die aus diesem Institut hervorgegangen sind, Aufgabe der Theologie sei es, im Angesicht dieser letztlich von Gott geschaffenen Institutionen der Dämonisierung derselben zu wehren und sie als weltliche Institutionen, gleichzeitig aber als das Wirken Gottes in der Geschichte verstehen zu lernen. Theologie der Gesellschaft bedeutet dementsprechend eine an sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Methoden geschärfte christliche Kulturtheorie. Auf der anderen Seite beriefen sich aber auch Theologen wie Heinz Eduard Töth und seine Schüler auf Ernst Troeltsch, allerdings in einer charakteristisch anderen Weise. Hier wurde Ernst Troeltsch mit Dietrich Bonhoeffer kombiniert, in Aufnahme nämlich von Gedanken Bonhoeffers zur Mündigkeit der Welt und auch von Überlegungen von Karl Mannheim zur Säkularität der Werte wurde argumentiert, die in der Gesellschaft leitenden Vorstellungen seien eben nicht auf das Wirken Gottes in der Geschichte zurückzuführen. Sie seien rein weltlicher Natur. Und es könne auch nicht Aufgabe der Theologie sein, diese mit einem theologischen Mäntelchen besser auszustatten und entsprechend zu legitimieren. Ebenso so Töths Schlussfolgerung ist es, und hier ist die Semantik aufschlussreich, ist es der Gemeinde versagt, eigene Werte zu produzieren und sie der Gesellschaft anzubieten. Sie verfügt in dieser Hinsicht nicht über eine Sondererkenntnis. Wohl aber, so Töth weiter, muss ihr alles daran gelegen sein, dass der Umgang mit begegnenden Normsystemen und Wertvorstellungen aus dem Gehorsam des Glaubens heraus erfolge und paradigmatischen Charakter, ihr seid das Salz der Erde, paradigmatischen Charakter für die ganze Gesellschaft gewinne. Hier liege die Aufgabe der theologischen Sozialethik, die das menschliche Tun und Lassen unter die Frage stellt, ob es sich als gehorsame Antwort auf Gottes Anrede erweist. Über dieser Kontroverse, die dann später in den späten 1960er Jahren bis hinein in die 1990er Jahre in einen großen Schulenstreit zwischen Münster und Heidelberg und später dann, es ist schon genannt worden, München und Heidelberg mündete, über dieser Kontroverse, die eigentlich dem evangelischen Engagement im Bereich des Politischen die notwendige Grundlage und Orientierung vermitteln sollte, geriet man in eine lang andauernde Grundsatzdebatte, in der zudem noch die vermeintlichen Gewinner und Verlierer aus dem Kirchenkampf ausgemacht und gebrandmarkt werden sollten. In besonderer Weise können die Schlüsselbegriffe Zwei-Reiche-Lehre auf der einen und Königsherrschaft Christi auf der anderen Seite für diese Auseinandersetzung stehen. Diese Debatte absorbiert so viele Kräfte, dass die vielen Herausforderungen nach konkreter Orientierungsvermittlung kaum mehr adäquat beantwortet werden können. Deutlich wird das etwa in der Auseinandersetzung um die Friedensfrage, in der schlussendlich nicht mehr die Frage nach der Befriedung von Konflikten und nach dem konkreten Orientierungspotenzial des Glaubens thematisch ist, sondern man konzentriert sich darauf, ob und wann in ethischen Fragen der Status Confessionis erreicht ist. Ethische Fragen also zum Kriterium der Kirchenmitgliedschaft werden müssten. Es ist in diesem Zusammenhang nicht der Ort, aus der historischen sicheren Distanz über die konkreten ethischen Optionen und Entscheidungen zu urteilen oder auch sie nur zu referieren. Mir kommt es vor allem auf die systematischen Voraussetzungen und deren Konsequenzen für die gesellschaftliche Selbstverortung des Protestantismus an. Indem nämlich die Fragen der Ethik letztlich in Bekenntnisfragen transformiert wurden, indem eine bestimmte ethische oder auch politische Option über die Zugehörigkeit zur Kirche entscheiden sollte, transformierte sich die theologische Sozialethik vollends in eine, um mit Niklas Luhmann zu sprechen, Sondergruppensemantik, für die durch die Zufälle ihres Lebens in den Schoß der Kirche geführt wurden. Dabei deutet die von Töth gebrauchte Semantik von der Gemeinde diese Engführung eigentlich schon an. Faktisch aber operieren alle Vertreter dieser Position der theologischen Sozialethik auf der Grundlage volkskirchlicher Mitgliedschaftsstrukturen. Sie kokettieren nur mit der Gemeinde in ihrem Denken, aber ist die Gemeinde natürlich identisch mit der Gesellschaft. Auch da, wo sich Einzelne nicht mehr zur Kirche halten, sind sie, so die Vermutung, doch auf die Position der Kirche ansprechbar. Und für die Position einer Theologie der Gesellschaft galt dasselbe. Auch hier ging man selbstverständlich davon aus, dass sich die übergroße Mehrheit, zumindest aber die Politik, die Politiker, die Funktionsträger, auf die Position der Kirche verpflichten ließe. Vielleicht geblendet durch die Hinwendung der SPD zum Protestantismus nach der Auflösung der Gesamtdeutschen Volkspartei und dem Eintritt von Gustav Heinemann in die SPD, vielleicht aber auch isoliert durch die vorrangige Beschäftigung mit innerprotestantischen Kontroversen, nahm man im Protestantismus allerdings nicht recht wahr, dass sich die gesellschaftliche Situation in den 1960er Jahren schnell, nachhaltig und massiv veränderte. Nicht mehr die Frage, welche protestantische Position die politischen Entscheidungen bestimmen sollte und wie sie zu begründen sei, sondern die Frage, ob überhaupt eine protestantische Position Geltung im politischen Prozess beanspruchen dürfe, steht nun auf der Agenda. Innerkirchlich äußert sich das zunächst in den Debatten im Anschluss an die sogenannte Ostdenkschrift von 1965, die vehemente Debatten auslöste, wie sich denn der Protestantismus zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und zu dem dann später von Willy Brandt in die Tat umgesetzten Konzept Wandel durch Annäherung stellen sollte. Die Ostdenkschrift, die maßgeblich von dem eben erst etwa 8 Jahre vorher in die SPD eingetretenen Erhard Eppler geprägt und verfasst wurde. Diese Kontroverse mündete dann in eine sogenannte Denkschriften-Denkschrift. Ein deutliches Beispiel für einen mit sich selbst beschäftigten Protestantismus. Diese Denkschriften-Denkschrift hat den entsprechenden Titel Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen. Innerkirchlich äußert sich dieses Problem aber auch in den sprunghaft ansteigenden Kirchenaustrittszahlen seit 1968 und auch in der programmatischen Distanzierung der Kirche von den Zielen der sozialliberalen Koalition, insbesondere im Umfeld der Neugestaltung des Strafrechts, des Sittlichkeitsstrafrechts. All das bildet den Hintergrund ab für das, was ich im zweiten Punkt, die Neuvermessung der Problemlage seit den 1970er Jahren, behandeln möchte. Denn auch wenn derzeit häufig zu lesen ist in einer typischen Amerika-Affinität der deutschen Geisteswissenschaften, die Debatte um die Legitimität religiöser Argumente im politischen Prozess habe ihren Ausgangspunkt 1974 in Robert Nozicks und John Rawls Überlegungen zum politischen Liberalismus, so zeigt doch eine nähere Betrachtung, dass die amerikanische politische Philosophie, in der diese Debatte interessanterweise auch erst seit den 1990er Jahren intensiver geführt wird, hier keineswegs einen Exklusivitätsanspruch für sich reklamieren kann. Vielmehr gibt es eine zumindest parallel, wenn nicht bereits schon früher einsetzende Debatte in Deutschland. Hier mehren sich seit den 1970er Jahren die an Nietzsches Christentumskritik orientierten Vorwürfe, religiöse Bindekräfte taugten nur zur Herausbildung einer unreflektierten Untertanenmentalität. Was das bedeute, habe man ja gesehen. Davon ausgehend erhebt sich ein vielstimmiger Chor von Kritikern in der Verbindung von Ethik und Religion, die sich in 2 markanten Publikationen jener Zeit, die jeweils dem politischen Sektor entstammen, manifestieren. Es sind einmal die berühmten Thesen Freie Kirche in einem freien Staat, die 1974 auf dem 25. Bundesparteitag der FDP verabschiedet wurden und die bis heute gültig sind. Zum anderen die im Vorfeld der Bundestagswahl von 1976 vehement und engagiert geführte Debatte um die Grundwerte, die in einer gemeinsamen Publikation der beiden Spitzenkandidaten, dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und seinem Herausforderer Helmut Kohl, gipfelte. In dieser Debatte sprach Helmut Schmidt davon, es sei vollkommen ausreichend, wenn individuelle Werte in dem Bereich des Privaten ihre Geltung hätten und im staatlichen Handeln man sich an der Verfassung orientieren sollte. Dagegen formulierte Helmut Kohl mit großem Nachdruck das, was dann 1983 durch das konstruktive Misstrauensvotum zustande gekommenen Kanzlerschaft als geistig-moralische Wende attestiert wurde. Politik und Gesellschaft brauchen nach den Aberrationen nach 1968 dringend wieder die Orientierung an den christlichen Grundwerten. Der Ausgang der Wahl ist bekannt. Die CDU hatte ein Traumergebnis, aber es reichte nicht zur Mehrheit. Bis 1983 musste also die geistig-moralische Wende noch warten. Im Wesentlichen sind es in der daran anschließenden Debatte 2 Argumente, die gegen die Legitimität religiös begründeter politischer Entscheidungen vorgebracht werden. Ich möchte sie in Verkürzung und Vereinfachung das Säkularisierungs- und das Fundamentalismusargument nennen. Das Fundamentalismusargument verweist darauf, dass Religionen in ihrem Selbstverständnis nach wenig Kompromissbereitschaft aufweisen. Sie sind strukturell intolerant und in ihren Anweisungen für das Zusammenleben darum, mit den Erfordernissen einer modernen, plural verfassten, durch die parlamentarische Demokratie geregelten Gesellschaft nicht kompatibel sind. Insbesondere gilt das an den Stellen, an denen eine ethische Rückbindung des Rechts gefordert wird, wo das Recht also als geronnene Ethik fungiert. Ethische Maßstäbe, die sich in Rechtsnormen ausdrücken und darum für alle gelten sollen, müssen ihre Geltungskraft frei von weltanschaulichen Voraussetzungen entfalten können. Ansonsten drohe, so das Fundamentalismusargument, nur allzu leicht eine Diktatur einer bestimmten Weltanschauung. In den aktuellen medizinethischen Kontroversen ist diese Position, die auf die konfliktverschärfende Rolle einer weltanschaulich gebundenen Ethik verweist und stattdessen auf die befriedende Argumentation, auf die befriedende Kraft der nicht-religiösen Argumentation setzt, am nachdrücklichsten und ausdrücklichsten durch die philosophische Ethik von Norbert Hörster vertreten worden. Aber auch schon etwas her, die seinerzeitige Debatte um die Frage der Zulässigkeit der Forschung an embryonalen Stammzellen, die zwischen Michael Naumann und Gerhard Schröder geführt wurde, kann hier als ein gutes Beispiel dienen. Ich erinnere daran, Schröder konstatierte, wie er sagte, mit einer Mischung aus Ratlosigkeit, Befremden und auch Kopfschütteln. Wenn Michael Naumann mit religiösen Argumenten in der Bioethikdebatte operiere. Richtig problematisch erscheine ihm das von Naumann vertretene Konzept der Heiligkeit des Lebens und die damit verbundene Forderung nach Respekt vor dem Sakralen und Numinosen. Als Kind von Liberalismus und Aufklärung sei er, Schröder, davon überzeugt, dass sich in einem liberalen und säkularen Staat eine überzeugende moralische Position in strittigen Fragen auch ohne Rekurs auf den Gottesgedanken vertreten lasse. Naumann konterte, eine Position, die den Schutz menschlichen Lebens auch in seinen Grenzsituationen konsistent begründen wolle, sei konstitutiv auf eine außerpolitische religiöse Fundierung angewiesen. Eben dieses Argument also, was schon Ernst Troeltsch benutzt hatte, im Blick auf die Frage der Begründung von ethischen Urteilen. Den Verweis auf die Erfordernisse des pluralen Rechtsstaats verwenden auch die Vertreter des Säkularisierungsarguments. Sie legen dabei ihr Hauptaugenmerk aber nicht auf die weltanschauliche Neutralität des Rechtes, sondern verweisen darauf, dass sich sowieso nur eine Minderheit an die Maximen der Religion gebunden fühle, sodass es einer anderen Begründung bedürfe für ethisches Verhalten. So betonte nicht erst das Komitee gegen die Initiative Pro Reli, sondern schon etwa vor 100 Jahren der Wiener Philosophieprofessor Friedrich Jodl in seiner Rede zur konstituierenden Versammlung der ethischen Gesellschaft in Wien, die Tatsache, dass es für viele, viele Menschen nicht mehr die Religion sei, die das Gefäß ihres Idealismus ist, die könne niemand in Abrede stellen wollen. Deshalb müsse an die Stelle der Suprematie des Religiösen die Suprematie des Ethischen treten. Eines Ethischen, so wird man ergänzen müssen, im Blick auf das alle Bürger als Freie und Gleiche auf der Grundlage einer gemeinsamen Vernunft zustimmen können, wie das dann in der schon angesprochenen Liberalismusdebatte bei John Rawls heißt. Angesichts der veränderten kulturellen Gesamtlage im wiedervereinigten Deutschland, angesichts vor allem der nach wie vor abnehmenden Kirchenbindung in den neuen und alten Bundesländern hat diese Argumentationsweise in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden, allen Phänomenen der Renaissance der Religion zum Trotz. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Kruzifixen im Klassenzimmer sowie die Niederlage der Pro-Rally-Befürworter in Berlin sind nur einzelne Bausteine einer sich lange verfestigenden und andauernden Tendenz. Nun ließe sich das alles, das Säkularisierungs- und das Fundamentalismusargument, ließe sich das alles prächtig auch als Hochmut der Verächter der Religion hinstellen, die den Beweis der Überlegenheit der von ihnen vertretenen reinen humanitären und reinen rationalen Argumentation erst erbringen müssten. Und in der Tat gibt und gab es manche Stellungnahme, gerade im Bereich der Bioethik und auch in Fragen der Bildungspolitik, bei denen doch durchaus Anlass zur Rückfrage gegeben war, ob hier nicht eine Selbstüberschätzung rationaler Vernunft am Werke ist. Ob man der gegenüber nicht doch intuitiv und nicht nur als Theologe an Horkheimers und Adornos Diktum erinnern möchte, nachdem die vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Unheils strahlt. Aber eine solche Zurückweisungsstrategie verkürzt und vereinfacht nicht nur ebenso wie die Position der Religionskritiker, sie überschätzt tatsächlich auch die Möglichkeiten der Religion und verkennt, selbst wenn man der Religion zugetan ist, deren polymogenes Potenzial. Über dem tief empfundenen Sinnvakuum und der Notwendigkeit einer Neuorientierung nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wurde eben dem Christentum viel und zu viel an Vorschusslorbeeren im Blick auf den konstruktiven Beitrag zur modernen Gesellschaft zugebilligt. Dass jedoch sowohl das Fundamentalismus als auch das Säkularisierungsargument durchaus eine ernstzunehmende Anfrage an die Valenz religiöser Überzeugungen für politische Entscheidungen darstellen, wird in einer solchen Zugangsweise eben übersehen. Auch wenn uns heute unter dem Eindruck der Aufklärung, die in der Aufnahme antiker Traditionen Gott und das Gute eng aneinander rückte, im mitteleuropäisch-protestantischen Kontext der Religion geradezu als Sinnbild für das Humane und das Gute erscheint, Religion besteht nicht nur aus dem Humanen und aus dem Guten, besteht nicht nur aus den sanften Klängen der Brüderlichkeit, sondern auch aus den harten Rhythmen gegenseitiger Verwerfungen und Verteufelungen. Beides, das Problem der Pluralisierung und die Erkenntnis, dass Religionen in ihren Auswirkungen auf das Zusammenleben einen zutiefst ambivalenten Charakter haben, ist uns an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert in vielfach schmerzlicher Weise bewusst geworden. Für die Frage nun, die nach diesem langen Anmarschweg ja eigentlich das Thema meines Vortrags ist, für die Frage nämlich, wie das Verhältnis von religiösen Überzeugungen und politischen Entscheidungen zu gestalten sei, ergeben sich nun zwei wesentliche Konsequenzen. Erstens, es ist nicht nur, vielleicht sogar nicht mehr die Frage, welche konkreten politischen Entscheidungen sich aus dem christlichen Zeugnis oder der christlichen Tradition ableiten lassen, sondern die Frage, die vorrangig im Mittelpunkt zu stehen hat, und stehen muss, ist die Frage, welche Bedeutung religiöser Überzeugung im Bereich des Politischen überhaupt zugelassen werden soll. Zweitens, offenkundig, das ist das, was wir fast überall erleben, offenkundig garantiert keineswegs der Rückgriff auf die Traditionsbestände der Religion allein bereits ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft. Das wird erst durch die Kombination von modernem aufklärerischen Gedankengut und religiösen Traditionen erreicht, ungeschadet der Tatsache, dass die religiösen Wurzeln der Aufklärung natürlich nicht bestritten werden können, aber durchaus eine selbstständige Form auch nochmal des Umgangs mit den Traditionsbeständen des Christentums hier gegeben ist. Vor dem Hintergrund dieser beiden Überlegungen wird man nun aus einer gewissen Distanz heraus sagen können, dass es entgegen der Selbsteinschätzung zahlreicher protestantischer Protagonisten gerade die Überzeugungskraft und die Durchsetzungsstärke der Rechtsordnung waren, die der Religion inhärenten Spaltungskräfte, die ja auch in der Neuzeit die Signatur des Christentums maßgeblich bestimmten, zu überwinden halfen. In der Bundesrepublik verhalf erst das klare Bekenntnis zur Suprematie nicht des Religiösen und nicht des Ethischen, sondern zur Suprematie der Rechtsordnung, half das in ihrem Bezug zur Wahrheit liegende polymogene Potenzial aller Religionen zu domestizieren. Und gleichzeitig war es auch die Rechtsordnung, die, auch das wird man sagen müssen, die entscheidenden Freiräume für die Entfaltung der Religion in der alten Bundesrepublik und bis heute in der Bundesrepublik gewährte. Mittlerweile schon fast klassisch hat Jürgen Habermas diesen Zusammenhang in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels auf den Punkt gebracht. Religionen müssen sich in modernen Gesellschaften auf die Prämissen eines Verfassungsstaates einlassen, der sich aus einer profanen Moral begründet. Denn ohne diesen Reflexionsschub entfalten die Monotheismen in rücksichtslos modernisierten Gesellschaften ein destruktives Potenzial. Die zentrale Aufgabe, so hat Habermas das in seinen weiteren Schriften zur Religion ausgeführt, die zentrale Aufgabe der Theologie und für meinen Bereich nun der theologischen Ethik besteht gerade darin, diese notwendigen Reflexionsschübe für die religiös motivierte Lebenspraxis bereitzustellen. Und damit bin ich bei meinem dritten und letzten Punkt, theologische Ethik als Krisenwissenschaft. Die von Habermas angedeuteten und von mir durch diesen weiten Gang durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts und insbesondere durch die Geschichte der Bundesrepublik zumindest versuchsweise plausibilisierten Reflexionsschübe bedeuten auf der Seite der Religion zunächst einmal die Zurückweisung von Sonderrechten oder Absolutheitsansprüchen. Theologische Ethik ist daher aus der Perspektive der religiösen Überzeugungen zunächst einmal Krisenwissenschaft in dem Sinn, dass sie die ja durchaus wahrgenommenen Orientierungsdefizite und auch die Relevanzverluste der christlichen Religion im Blick auf die gesellschaftliche Praxis nicht zu kompensieren versucht, sondern, ganz im Sinne von Troeltsch, zunächst einmal die Grenzen religiös-christlich begründeter Aussagen zu gesellschaftlichen Problemen aufzeigt. Es gibt eben keine klare christlich-traditionsbegründete Position zum Problem des Milchpreises, zur CO2-Reduktion oder zu Hartz IV. Das Mittel für diese Grenzziehungen und Grenzerweise ist in erster Linie die konsequente Historisierung der Traditionsbestände des Christentums, insbesondere seiner maßgeblichen heiligen Schriften. Gegenüber allen Versuchen, aus dem Schriftzeugnis oder auch dem Bekenntnis direkte Konsequenzen für die Gestaltung der Gemeinschaftsordnung abzuleiten, muss die Theologie und muss die theologische Ethik entschieden ihr Veto einlegen. Das gilt gerade auch für das derzeit in der politischen Wissenschaft und in der politischen Philosophie wieder erwachte Interesse an den Schriften des Neuen Testaments, insbesondere an den Schriften des Apostels Paulus. Wo wie etwa bei Giorgio Agamben oder bei Alain Badiou die historische Situiertheit der paulinischen Texte bewusst zugunsten einer gegenwartsbezogenen Rezeption abgeblendet wird, da besteht die Gefahr neuer Fundamentalismen, in dem die Sakralität der Grundlagentexte ausgenutzt wird für die Bekräftigung der eigenen Position. Theologie also als Krisenwissenschaft in dem Sinne, dass sie die Krise überhaupt erst hervorbringt, ein Krisenbewusstsein schärft. Dennoch hat die Theologie nicht nur eine nach innen auf die einzelnen Gemeindeglieder gerichtete Aufgabe, wie das Heinz-Eduard Töth meinte. Der Theologie kommt es auch zu, in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen deutlich zu machen, dass sich Religion, anders als es die Vertreter des klassischen Säkularisierungsarguments meinten, dass sich Religion nicht einfach auf den privaten Bereich eingrenzen lässt. Religion ist mehr als fromme Innerlichkeit, das ist uns eben auch bewusst geworden angesichts der religiös induzierten Konflikte der Gegenwart. Religionen sind immer auch politisch, ebenso wie sie eben immer auch polemogen und nicht nur befriedend sind. Der allgemeine Grund dafür liegt darin, dass weltanschauliche Einstellungen zur Ganzheit und zum Sinn des Lebens, wie sie in der Religion thematisch werden, immer zumindest auch implizit Folgen für die Rahmengestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Aufgabe der Politik also, mit sich bringen. Insofern ist es eben eine irrige Annahme, man könnte die Religion ganz aus dem Bereich der öffentlichen Entscheidungsfindung und damit auch aus dem Bereich der Politik verdrängen oder zurückweisen und sie allein auf die fromme Innerlichkeit des Kirchgängers oder des in seinem Wohnzimmer einem besonderen Kult nachgehenden begrenzen, wie das manche überzeugte Laizisten meinen. Theologie befindet sich hier in einem doppelten Übersetzungsverhältnis. Und das macht genau den Großteil der Selbstverortungsprobleme an der Universität aus. Richtet sie sich nur nach innen auf die Gemeinde, dann ist schnell der Vorwurf an der Universität zur Stelle, das sei doch keine Aufgabe staatlich gesponserter Wissenschaft. Das müssten die Kirchen an kirchlichen Hochschulen oder in Weiterbildungsakademien doch bitte schön selbst zu übernehmen, was sie denn ihren Gemeindegliedern, so es die dann noch gäbe, zu sagen habe. Versucht die Theologie aber, die besondere Charakteristik der Religion im Kontext anderer Gesellschaftswissenschaften zu explizieren, dann sieht sie sich unversehens dem Vorwurf ausgesetzt, das sei doch keine Theologie mehr. Das sei allenfalls Religionssoziologie oder Religionswissenschaft. Bitte schön, dafür ist die Sozialwissenschaft und die philosophische Fakultät doch bitte selber in der Lage. Theologie steht in diesem doppelten Übersetzungsverhältnis nach innen und nach außen gerichtet. Und dennoch denke ich, oder gut, deswegen denke ich, dass die etablierte Form der Theologie genau an der Schnittstelle zwischen Gemeinde und Gesellschaft angesiedelt, dass sie in dieser traditionellen Form, über die Hans-Michael Heinecke ja letzte Woche auch ausführlich gesprochen hat, die ihr gestellte Aufgabe am besten erbringen kann, weil sie nämlich gerade in beide Bereiche hinein Reflexions- und Übersetzungsleistungen darstellen kann. So sehr die Theologie die Religion an ihre Sakralität zu erinnern hat, so sehr wird sie auch darauf zu achten haben, dass die anderen Wissenschaften bei ihrer Säkularität bleiben, dass sie, um Max Weber zu zitieren, eben nicht mit der geliehenen Autorität des Wissenschaftlers in den Kampf um neue Religion und Götter einsteigen, sondern sich darum im Klaren sind, dass solche Entscheidungen immer auf einer bestimmten weltanschaulichen Prämisse beruhen, die ihrerseits nur auf einer Entscheidung, nicht aber auf einer wissenschaftlichen Ableitung beruht. Dietrich Rösler, ein anderer Vordenker des liberalen Protestantismus, hat diese Aufgabenbeschreibung der doppelten Übersetzungsleistung einer Theologie als Krisenwissenschaft schon 1970 in einem programmatischen Text zur Komplementarität von Positionen und Kritik für das Selbstverständnis der Theologie dargestellt. Ist nun aber mit einer bleibenden Interferenz zwischen den beiden Sphären von Religion und Politik zu rechnen? Ist es also so, dass Religion unabdingbar auf den Bereich des Politischen ausgreift, ohne aber dort von ihr mit ihrem eigenen Geltungsanspruch thematisch und wirksam werden zu dürfen, dann besteht die Aufgabe darin, dass die Theologie ein Miteinander der beiden Teilbereiche so gestalten hilft, dass die Wechselbeziehungen ebenso wenig geleugnet werden, wie die Grenzziehungen respektiert werden. Dabei kommt es, möchte man neue Ideologisierungen vermeiden, ganz wesentlich darauf an, solche Grenzziehungen zwischen den beiden Bereichen nicht unter Verweis auf höhere Autoritäten vorzunehmen, sondern sie als Produkt eines steten Aushandlungsprozesses zu begreifen. Dies bedeutet allerdings dann auch, dass die Grenzlinie zwischen Religion und Politik, die Art, wo religiöse Überzeugungen in welcher Weise noch eingebracht werden dürfen und wo das nicht mehr legitim ist, dass es dafür keine starren Grenzziehungen gibt, sondern es gibt nur eine Aushandlungszone, eine, um eine Anleihe an die Betriebswirtschaftslehre zu nehmen, eine Trading Zone zwischen Religion und Politik. Es sind immer wieder neu auszuhandelnde Grenzen, die hier gezogen werden müssen. Die Legitimität solcher Aushandlungsprozesse wird dabei nicht von ihren Inhalten oder ihren zugrunde liegenden Autoritäten her bestimmt, sondern allein durch die Orientierung an transparenten Verfahren. Der Ort für solche transparenten Aushandlungsprozesse ist traditionell das Parlament, aus dem religiöse Überzeugungen keineswegs zu verbannen sind, wohl aber mit einer Offenlegungspflicht zu versehen sind. Der Ort für die zugrunde liegende Reflexion religiöser Überzeugungen in ihrer Verhältnisbestimmung zu den anderen Bereichen der Gesellschaft allerdings, der Ort dafür ist die Universität. Schon allein deswegen, weil es zum Wesensmerkmal von Wissenschaft gehört, sich allen Fundamentalismen entgegenzustellen. Vielen Dank.